Lob und Dank sei dem Herrn. Lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir möchten, wie Cornelius, sagen, wir sind vor deinem Angesicht versammelt, um zu hören und gleichzeitig zu empfangen, was du uns zu sagen und bereitet hast. Geliebter Herr, ich bitte dich, komm du herab, nimm Wohnung in unserer Mitte. Du hast die Verheißung gegeben, ich werde unter ihnen wohnen und werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Geliebter Herr, wir haben bis jetzt unter unserem Vorrecht gelebt. Bitten dich, hilf uns, segne uns, erstatte alles wieder und verherrliche du deinen Namen. Wir bitten dich, dass du diese Versammlung unter die Leitung und Zucht deines Geistes nimmst. Möge die Salbung auf uns ruhen. Herr, komm du zu deinem Recht, dann kommen auch wir zu unserem Recht. Geliebter Heiland, sei uns gnädig. Möge dein teures Blut uns bedecken und deine Gnade uns krönen. Geliebter Herr, du hast uns dein Wort geoffenbart. Offenbare jetzt deinen starken Arm. Ich bitte dich darum und wir alle in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Wir sind dem Herrn für jede Gelegenheit dankbar, die wir haben, vor sein Angesicht kommen zu können, um anzubeten und in seine Gegenwart zu treten. Und es gibt keine Zusammenkunft, in der wir nicht gesegnet werden. Jedes Wort spricht uns an und Gott hat uns immer etwas zu sagen. Und wie ich es eben schon im Gebet ausgedrückt habe, wenn Gott in unserem Leben zu seinem Recht kommt, dann kommen auch wir zu unserem Recht. Dann wird das geschehen, was er getan haben möchte. Ich selbst bin heute Morgen erst kurz vor 3 zu Bett gegangen. Der Besuch hat mich so lange aufgehalten und zum Schluss musste ich mich dann doch mit Macht losreißen. Aber man kommt ja auch mit wenig Schlaf aus. Wichtig ist, dass Menschen das, was in ihrem Herzen ist, herausbringen können und dass man ihnen behilflich sein kann. Das Wort, das wir zur Einleitung gehört haben, ist ja eines der wunderbaren Verheißungen, die Gott gegeben hat. Er sagt hier, ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit den Tagen der Vorzeit das, was noch ungeschehen war. Ich gebiete, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir beliebt, das führe ich aus. Manchmal gebrauchen wir den Ausspruch, ich gebiete, und da mag nicht allzu viel dahinter sein. Aber wenn Gott gebietet, oh, da ist all seine Macht und all seine Kraft hinter seinem Wort. Wenn er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebeut, dann steht es da. Als er sagte, es werde Licht, da ward es Licht. Als er sagte, die Erde bringe Pflanzen und Bäume und alles hervor. Da geschah es also. Alles, was er aussprach, das geschah. Nun kam mir gerade vorher der Gedanke, wir sind ja hier zum Gebet zusammengekommen und haben doch irgendetwas auf dem Herzen, worum wir Gott bitten möchten. Und wir wissen, als der Herr auf Erden wandelte, kamen die Menschen zu ihm und er fragte schlicht und einfach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und diese Menschen haben ihr Anliegen ausgesprochen und der Herr hat es ihnen gegeben. Und wenn wir in dieser Stunde zum Gebet zusammengekommen sind, dann fragt er dich und mich, was willst du, dass ich dir tun soll? Wir müssen es schon wissen, denn Gott kann uns nur dann erhören, wenn wir nicht nur allgemein 100 Dinge beten, sondern eine Sache vor sein Angesicht bringen, die wir von ihm empfangen möchten. Unsere Gebete müssen ein Anliegen in sich haben, das wir unserem Gott darbringen. Die Aussätzigen sprachen, wir möchten rein werden. Die Blinden, wir möchten sehend werden. Die Lahmen, wir möchten gehend werden. Die Verlorenen, wir möchten gerettet werden. Die Kranken, wir möchten gesund werden. Es waren immer die direkten Anliegen, die nun vor den Herrn gebracht worden sind. Heute fragt er dich und mich, was willst du, dass ich dir tun soll? Und auch da mögen so einige Wünsche sein, aber das ist noch nicht ganz das Richtige. Es muss das Kernproblem, die direkte, größte Not, die dich und mich bewegt, die wollen wir dem Herrn bringen. Ich bin sicher, dass meinetwegen der Blinde mancherlei andere Dinge auch noch hatte, aber sein Hauptanliegen war, ich möchte sehend werden. Der Aussätzige mag mancherlei Probleme gehabt haben, aber sein Aussatz war sein Hauptproblem und das brachte er vor den Herrn. Und so wollen auch wir in dieser Morgenstunde unser Hauptanliegen dem Herrn bringen. Und da kann ich oder du oder einer dem anderen nicht sagen, bete darum oder darum. Es muss uns von Gott ins Herz hineingelegt werden. Mein Hauptanliegen ist, dass Gott aus mir ein Gotteskind machen möchte, wie es in diesem Buche geschrieben steht. Und dass er uns alle zu Gotteskindern machen könnte, an denen er sich verherrlichen kann, durch die er sein Wort bestätigen kann, durch die er seine Kraft offenbaren kann, durch die er reden kann. Wenn Gott über diese Erde geht, dann braucht er deine und meine Füße. Er ist Geist. Wenn er reden will, braucht er deinen und meinen Mund. Wenn er Hände auflegen will, braucht er deine und meine Hände. Er hat sich einen Leib geschaffen, durch den er sich auf Erden offenbaren möchte. So wie sich Gott in Christus geoffenbart hat, so will sich doch Christus in der Gemeinde und durch die Gemeinde offenbaren. Und Bruder Branham formuliert es so zutreffend. Er sagt, Gott sandte Christus, aber er war in ihm, um das Wort zu bestätigen. Und die Schrift sagt ja auch, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er sagt, wenn Gott uns sendet, dann ist er auch in uns, um das Wort, das wir verkündigen, zu bestätigen. Und darum geht es im Grunde genommen. Wir glauben Gott, aber wir haben sicherlich noch nicht das uneingeschränkte Vertrauen zu ihm, dass er sogar mehr als imstande ist, sogar das, worum wir gar nicht bitten und flehen wagen, es auch noch zu geben. Denn Paulus drückt es so aus, dass Gott uns mehr geben wird als das, worum wir ihn bitten. Wir wissen noch gar nicht mal, wie viel wir bitten sollen. Und Gott gibt uns noch dazu, wenn wir im Glauben vor sein Angesicht kommen. Die Gemeinde des Herrn soll ja und muss und wird in den ursprünglichen Stand zurückversetzt. Die Belehrung musste allem vorausgehen, damit alles, was zu Babylon gehört, zurückbleibt, ausgeschieden wird, abgesondert wird. Und es heißt ja, ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Das ist das eine, aber damit ist das zweite noch nicht geschehen, nämlich das in den Dienst gestellt werden, das von Gott gesegnet werden, so dass wir die Fülle aus seinem Heiligtum empfangen. So wie es am Anfang war, so soll es am Ende sein. Gott hatte alles durch sein Wort geordnet, hatte den Mund seiner Knechte dazu gesalbt, um die verschiedenen Schriftstellen gemäß der geistlichen Entwicklung damals festzulegen und auch dem Volke Gottes mitzuteilen. Das Gleiche hat er in dieser Zeit getan. Und dann kam die mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Wisst ihr, manchmal sprechen wir darüber und der eine hat diese und der andere hat jene Ansicht. Aber wenn es geschieht, dann haben wir keine Ansicht mehr, dann haben wir die Sache selber, nämlich das Erlebnis mit Gott. Vorher haben wir diese und jene Ansicht. Wenn es aber an uns und mit uns und durch uns geschieht, dann haben wir nicht mehr die Ansicht über ein Erlebnis, dann haben wir das Erlebnis selber. Und darum geht es uns. Wir finden auch in der Botschaft, Leute, sie haben diese Ansicht, weil Bruder Brenham irgendwo irgendeinen Ausspruch getan hat, und sie lassen all die anderen Aussprüche unberücksichtigt. Nur dann, wenn wir alles, was zu einem Thema gehört, nehmen, haben wir ein Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht benötigen wir, sonst gehen wir schier am Ziel vorbei. Es lag mir sowieso am Herzen von Anfang an, durch die Verkündigung des Wortes Gottes ein Gleichgewicht zu schaffen. Ich weiß nicht warum, aber das war mir von Anfang an mitgegeben worden. Und ihr könnt es mir abnehmen. Ich habe ja direkt nach dem Heimgang Bruder Brenhams die ersten geistlichen Entgleisungen feststellen müssen in einer so sagenhaften und fast unfassbaren Weise, dass ich schon der Gnade Gottes bedurfte, um durch das Durcheinander hindurch zu finden. Aber Gott war es, der mir sein Wort als eines Fußes Leuchte oder meines Fußes Leuchte aus Gnaden geschenkt hat. Und es heißt ja, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen. Und die Antwort lautet, wenn er sich hält an dein Wort allein, wie wird ein Gläubiger, wie wirst du, wie werde ich unseren Weg unsträflich gehen? Die Antwort lautet, wenn wir uns an das Wort des Herrn halten. Und wir sind ja heute hier im trauten Familienkreis beisammen. Wir sind eine Familie Gottes. Wir haben einen Vater und das ist der himmlische Vater. Irdische Bindungen sind längst nicht so wie die geistlichen, denn die irdischen sind zeitlich, die geistlichen sind ewig. Aber es stimmt, dass von Anfang an gewisse Dinge da waren, die sich eingeschlichen hatten und sonderbarerweise immer bis zu dem Kern vorgedrungen waren. Und ich denke besonders an den einen Mann, den Bruder Brenhem, wer weiß, wie oft in seinen Predigten erwähnt, an den Mann, der ihm die 40.000 davon überzeugen suchte, dass Bruder Brenhem Jesus Christus selber gewesen sei. Und ich war so entsetzt. Ich wusste nicht, was ich denken, was ich sagen, was ich fragen sollte. Ein Mann, der nicht nur einen Tag, sondern der laufend mit Bruder Brenhem zusammen war, kniet auf sein rechtes Knie und hebt seine rechte Hand zum Himmel empor und versucht mich davon zu überzeugen, dass Bruder Brenhem Jesus Christus gewesen sei. Und ihr könnt euch ja vorstellen, Gott hat mir ein Herz voller Liebe gegeben. Ich kann keine Menschen wehtun. Das liegt mir nicht. Lieber lass ich mir wehtun. Und ich hänge schon am Galgen und glaube immer noch an das Gute. Ich kann nichts dafür. Gott hat mich so geschaffen. Ich sehe nicht das Böse, sondern das Gute. Aber da war es nun wirklich zu viel. Da war das Maß voll. Und ich sagte, hör mal, Bruder, sei doch vernünftig und überlege, dass wir alle noch Menschen sind und dass auch Bruder Brenhem trotz seiner hohen Berufung und der gewaltigen Dinge, die Gott in seinem Leben getan hat, ein Mensch gewesen ist. Und er wollte mich gar nicht reden lassen. Ihr wisst, wenn Menschen fanatisch werden, dann kann man ihnen fast nicht helfen. Es ist unmöglich, jedes Wort scheint da vergeblich zu sein. Und ich habe nur menschlich sagen wollen, hör mal, Bruder, er war doch ein verheirateter Mann, er hatte doch eine Familie, er ist doch geboren worden, sein Vater, seine Mutter, und wir wissen doch all diese Dinge, und er hat doch 4 Kinder. Ich sag, sei doch vernünftig und überlege, was du sagst. Und der Mann hat es tatsächlich fertiggebracht und gesagt, ja, das ist ein Geheimnis, das du noch nicht kennst. Ich sagte, Bruder, ich stelle nicht in Anspruch, alle Geheimnisse zu kennen, aber das Geheimnis, das kenne ich ja nun wirklich. Und das Gespräch ging so weit, dass ich ihm die Frage stellte, glaubst du an die Einheit Gottes? Und er sagte, ja. Ja, sag ich, dann willst du doch sagen, dass Bruder Brenhem, wenn du meinst, er sei Jesus Christus gewesen, dass er dann auch der Jehova des Alten Testaments war und damit der Schöpfer. Und mit einem Elan hat er gesagt, ja, das glaube ich. Und da war natürlich alles vorbei. Da rissen sämtliche Fäden und da war, wie wir es hier zu sagen pflegen, Sabbat. Was ich damit sagen will, ist Folgendes, dass sich bis in die engsten Kreise hinein Verkehrtes geschlichen und das von Anfang an. Und ihr wisst und habt es vielleicht auf den Bändern gehört, das war der Grund, weshalb Bruder Brenhem sagte, ich ziehe mich zurück, Ich höre auf zu predigen, denn meine besten Freunde wollen mich zu Christus machen und damit machen sie mich zu einem Antichristus, denn es gibt nur einen Christus und das ist der Herr, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und er sagt, ich muss dieser Sache ein Ende bereiten. Er fing an zu weinen und sagte, Herr, hilf mir doch, dass ich dieser Sache ein Ende bereiten kann. Und dann offenbarte Gott ihm ja, dass es die Schlange ist, die unter das Volk gekommen ist und diese Ansicht verbreitet hat, um seinen Dienst unmöglich zu machen, weil dann doch alle anderen sagen, seht, da habt ihr jetzt die Sache, seine Nachfolger machen ihn zu Jesus Christus. Manchmal kann man es kaum begreifen, warum Gott solche Dinge zulässt. Und dann kam der Herr in seiner Gnade zu ihm und hat es ihm erklärt und gesagt, hör mal, es geschieht nicht zum ersten Mal. Sie kamen auch zu Johannes und haben ihn gefragt, bist du Christus? Der Herr ist ihm keine Antwort schuldig geblieben. Nur das Traurige ist, dass Menschen so nahe der richtigen Sache sein können und trotzdem unter verkehrtem Einfluss stehen. Und das muss unterbunden werden. Das muss aufhören. Wir können nicht unter dem wahren Worte Gottes sein und dann einem verkehrten Geist oder seinem Einfluss anheimfallen. Wir möchten, dass Gott eine klare Trennungslinie zieht. Und wenn ich in den vergangenen Abenden über diese falschen Dinge und Inspirationen gesprochen habe, dann nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil es ernst ist, bitterer Ernst. Und ich kann all diese selbstgemachten Dinge nicht mehr hören. Ich will nur das, was Gott tut und nichts anderes. Diese eigenen Fabriken, die da entstanden sind, wo die geistlichen Dinge fabriziert werden, die sollten im Grunde genommen zerstört werden, wie es Israel mit dem Reaktor dort gemacht hat und eine Bombe fallen ließ. Und dann war alles vorbei. Wir sind in der Zeit angekommen, wo jeder andere Einfluss beiseite getan werden muss. Ihr wisst, das kann auch Menschen passieren, die dem Herrn ganz nahe stehen. Denkt an Johannes und Jakobus, ich glaube, die beiden waren es, die einfach sagten, Herr, wenn du willst, dann lassen wir Feuer vom Himmel fallen. Sie waren sofort. Und er sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Was war es? Im Handumdrehen kann irgendetwas über uns kommen, und wir wissen gar nicht mehr, was wir tun. Als Bruder Brenim sagte, dass 9 verschiedene Deutungen der Botschaft allein aus Tucson, so meine ich, hervorgehen würden, da stellt man sich die Frage, wie kann es möglich sein? Wir sind nicht an Deutungen interessiert. Und ihr werdet nicht erleben, dass wir das 7. Siegel deuten oder 7 Donner deuten. Wir deuten gar nichts. Wir warten, bis es Gott gefällt, all diese Dinge zu erfüllen. Denn jede Deutung ist verkehrt, ob es 9 oder 900 sind. Sie sind alle verkehrt. Wir wissen doch, dass Gott seinen Propheten nicht gesandt hat, damit wir noch einmal deuten, sondern dass die Dinge des Wortes Gottes geoffenbart werden. Aber auch da erkennen wir, dass Menschen ungeduldig werden. Natürlich hat Bruder Brenhim von großen Dingen gesprochen. Aber diese großen Dinge geschehen doch nicht, wenn du kleiner Mensch und ich kleiner Mensch zu deuten beginnen. Diese großen Dinge geschehen, wenn der große Gott sie tut und nicht früher und nicht später. Ich möchte auch sagen, wie der Herr, was wollte ich lieber? Es brennete schon. Was wollte ich lieber? Wir wären mitten in dem großen Wirken Gottes. Aber ich werde mich hüten, eigenes Feuer auf den Altar Gottes zu bringen. Ich werde mich hüten, eigene Auslegungen zu bringen und eine Erwartung in den Menschen zu bewirken, die dann zur Enttäuschung führt. Nein, vielleicht bin ich deshalb Preuße von Haus aus, schon von Natur wegen. Ich kann mich auf nichts einlassen. Ich muss volle Übersicht haben über das, was geschehen soll. Irgendeine Annahme und Begeisterung genügt weder dir noch mir. Wir brauchen hundertprozentige Gewissheit. Und ich meine, Gottes Wort ist hundertprozentig gewiss. Und wir müssen in Geduld damit abwarten. Sicher, es sind schon so viele gewesen, die wollten die größten Dinge tun. Und ich habe sie ja schon vor einigen Tagen gesagt, der letzte Mann war der Mann aus Australien, früher aus Südafrika, der mich aus Indien anrief und sagte, sofern ich europäischen Boden betrete, beginnt die größte Erweckung aller Zeiten. Und was war's? Als er europäischen Boden betrat, hinkte er genauso wie alle anderen. Und überhaupt nichts ist passiert. Ich bin überdrüssig. All dieser Ankündigungen und all dieser Dinge, die Menschen versprechen, sie können sie doch nicht halten. Warum denn erst versprechen? Und wir sind so weit, dass wir am liebsten keinem mehr das Podium übergeben. Und ich bin auch so weit, dass ich es deutlich aussprechen möchte, dass niemand herumgehen soll und sagen, Gott hat mir dies oder jenes geoffenbart. Es muss dahin kommen, wenn irgendjemand meint, Gott habe ihm etwas offenbart, schreibt es auf, sagt es keinem einzigen Menschen, schreibt es auf, bringt es uns. Und ich sage euch, wir werden nicht verurteilen. Wir werden auf die Knie gehen und die Bibel öffnen und werden das, was ihr meint, euch von Gott geschenkt wurde, werden wir ihr auf die Bibel legen und werden Gott aus der Tiefe unseres Herzens bitten, dass er uns göttliche Klarheit schenkt. Aber dieses Herumgehen mit Offenbarungen, es scheint die Menschen, es gibt Menschen, sie haben beide Taschen voll. Sie nehmen sie hier raus und sie nehmen sie hier raus. Und das ist eine Sache, es bereitet dem Herrn keine Ehre. Und es verwirrt das Volk. Und zum Schluss stehen wir da oder sitzen da und sagen, ich begreife nichts mehr. Ich habe überhaupt keine Offenbarung. Und dieser Bruder und diese Schwester, die haben Offenbarungen am laufenden Band. Wir haben gestern und vorgestern Abend betrachtet, und der Herr sagt, habt ihr nicht selbst ersonnene Gesichter gesehen? Habt ihr nicht die Sachen alle selber gemacht? Und es gibt Menschen, die schließen ihre Augen. Sie haben eine solche Vorstellungskraft. Und dann sehen sie plötzlich, wie ich gestern Abend noch hörte, einen großen Eisberg. Und dann sehen sie dies und jenes. Mich interessiert überhaupt nichts mehr. Ich möchte Jesus gerne sehen. Ich möchte ihn in der Kraft seiner Auferstehung sehen. All diese frommen Sprüche, die möchte ich nicht mehr hören. Auf der anderen Seite möchten wir offen sein für alles, was von Gott kommt. Brüder, Schwestern, wenn Gott euch etwas kundgetan hat, dann seid ihr sogar verpflichtet, es uns mitzuteilen und sagen, Brüder, das und das hat Gott uns geoffenbart. Wir glauben an Offenbarungen, aber wir glauben, dass sie von Gott kommen müssen. Und wenn sie von Gott kommen, dann haben sie einen Sinn und einen Zweck. Dann richten sie etwas aus. Dann ist es kein leeres Stroh. Dann haben sie Inhalt, dann haben sie Substanz. Dann bringen sie Segen dem Volke Gottes. Und das möchten wir von Gott erbitten. So gewiss, er uns sein wahres Wort geoffenbart hat, so erflehen wir von ihm das wahre Wirken des Heiligen Geistes, dass nichts anderes mehr gesagt wird als das, was Gott gesagt hat. Und wir schämen uns auch nicht zu sagen, wenn Menschen etwas zu spät essen, dass sie dann tatsächlich in der Nacht ein bisschen beschwert sind. Und diese Beschwernis kann ihnen schon einen tüchtigen Traum vermitteln. Und dann sagt ja auch der Salomo in den Sprüchen, wo viel Beschäftigung über Dinge ist, da gibt es viele Träume und viel Verdruss. Und so ist das auch. Und das wollen wir nicht. Davon ist der christliche Markt überfüllt. Dafür besteht kein Bedarf. Das ist eine Überproduktion. Was wir brauchen, ist die Gnade Gottes, nüchtern zu bleiben und zu kommen und sagen, Herr, hier sind wir. Nimm alles von uns, was nicht von dir ist, und offenbare du dich uns in mächtiger Weise. Lasst mich hier dieses Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 57, noch schnell lesen, von Vers 14, und dann werden wir auch bald anbeten. Jesaja 57, von Vers 14. Und er wird gebieten. Vorher haben wir gelesen, was ich gebiete, das soll zustande kommen. Und hier heißt es, und er, der Herr, wird gebieten, schafft Bahn, bereitet einen Weg, räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Vielleicht haben wir es durch Gottes Gnade in diesen Tagen schon zum großen Teil getan, ohne dass sich die Einzelnen darüber bewusst geworden sind. Denn wo sind all die Anstöße? Wo sind all die Hindernisse? Was hält uns denn eigentlich auf? Es ist nicht dein und mein Versagen. Es sind die geistlichen Dinge, die hineingetragen werden, die uns aufhalten. Hier lesen wir, schafft Bahn, bereitet einen Weg, räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Denn so hat der Hohe und Erhabene gesprochen, der da ewiglich thront und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu beleben den Geist der Gebeugten und zu erquicken das Herz der Zerschlagenen. Denn nicht ewiglich will ich hadern und nicht immer da zürnen, es müsste sonst jeder Geist vor mir verschmachten. Und die Lebensgeister, die ich selbst geschaffen habe, nur wegen deiner sündhaften Habgier habe ich gezürnt und es strafend heimgesucht, indem ich zornig mich verbarg, während es abtrünnig seinem selbst erwählten Wege nachging. Seine Wege habe ich wohl gesehen, doch will ich es heilen, will es leiten und ihm, und zwar seinen Leidtragenden, Trost als Vergeltung spenden, indem ich als die Frucht der Lippen Frieden schaffe, nämlich Frieden den Fernen und den Nahen, so spricht der Herr. Und ich will es heilen, aber die Gottlosen gleichen dem aufgewühlten Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann und dessen Wasser Schlamm und Schmutz aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Auch dieses Wort ist ein tiefes und ein gewaltiges Wort. Wir können in die Einzelheiten nicht hineingehen, weil wir anbeten wollen. Hier heißt es von dem selbst erwählten Wege, und Gott hat sich zornig verborgen, solange Israel einen selbst erwählten Weg ging,
Und Gott wird sich verborgen halten, solange wir selbst erwählte Wege gehen. Erst wenn wir auf seinem Wege als seine Erwählten gehen, wird er sich offenbaren und uns segnen. Hier hat er einen wunderbaren Trost hinterlassen mit Bezug auf Israel und damit ja auch auf uns, sagt er: Seine Wege habe ich wohl gesehen, und doch will ich es heilen, will es leiten und ihm, und zwar seinen Leidtragenden, als Trost, als Vergeltung spenden. Gott will nicht heimzahlen, wie Menschen es tun, sondern Trost den Leidtragenden. Selig sind, die da Leid tragen. Wir alle tragen um die Sache Gottes tiefes Leid. Wir gleichen nicht dem stürmischen Meer, das aufgewühlt ist und das Schlamm und Schmutz ans Ufer bringt. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon jemals am Meer waren, wenn ich an unsere lieben Schweizer und die schönen Berge denke, dann frage ich, wart ihr schon mal am Meer? Wer jemals besonders an der Nordsee gewesen ist und Flut und Ebbe miterlebt hat, der kann zuschauen, wie nach der Flut ein Lastwagen oder mehrere am Ufer entlang fahren und wie sie alles Mögliche und Unmögliche aufladen. Ich habe zugeschaut, weil ich das Meer sehr, sehr liebe, genauso wie ich die Berge liebe, weil Gott eben die Natur geschaffen hat. Aber das hatte mir sehr viel zu sagen. Es war besonders auf der dänischen Insel Fanø, wo ich dieses betrachtete, wie morgens, nachdem die Flut vorüber war, ja, der Wagen fuhr am Ufer entlang und die Leute haben aufgeladen. Da war Schmutz und Schlamm und Kanister und ja, vom Unmöglichsten bis zum Möglichsten. Alles war ja hineingeworfen worden ins Meer, von den Schiffen abgeladen, dies und jenes. Und das wurde alles massenweise ans Ufer gespült. Hier sagt der Herr in seinem Worte: Aber die Gottlosen gleichen dem aufgewühlten Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann und dessen Wasser Schlamm und Schmutz aufwühlen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Was ist es? Sie selber sind unruhig. Und sie bringen Unruhe, wohin sie kommen. Sie haben keinen Frieden und bringen Unfrieden, wohin sie kommen. Wer selber Ruhe in Gott gefunden hat und von seinen Werken zur Ruhe gekommen ist, der wird Ruhe ausstrahlen und verbreiten. Wer Frieden mit Gott hat, der wird Frieden haben. Der wird sogar, wie der Herr gesagt hat: Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann bietet dem Hause den Friedensgruß und sprecht: Friede sei mit diesem Hause. Selig sind die Friedfertigen, selig die Friedensstifter. Und wir haben es ja aus Epheser 2 gestern Abend gelesen, dass Gott die Scheidewand weggenommen hat und hat aus einem alten Menschen einen neuen Menschen als Friedensstifter gemacht. Er ist unser Friede, er unsere Vergebung, er unser Heil, er unser alles in allem. Was du benötigst, was ich benötige, das finden wir alles in Jesus Christus, unserem Herrn. Bist du in Gott zur Ruhe gekommen oder bist du aufgewühlt? Wer aufgewühlt ist, der gleicht dem aufgewühlten Meer. Und ich sage euch, dem kann niemand Widerstand leisten. Wenn die Zeit der Flut kommt, dann ist am besten, man macht sich auf die Socken. Jawohl, denn die Zeit ist da und das Wasser reißt alles mit. Wir haben schon manchmal gehört, dass es Dämme durchgebrochen hat. Es ist eine Gewalt in dem Wasser. Aber so gleichen die gottlosen Menschen. Und wisst ihr was? Es gibt ein Wort im Propheten Jeremia. Ich werde es natürlich auf Anhieb nicht finden, aber da steht's geschrieben. Unter meinem Volke gibt es Gottlose. Habt ihr das schon mal gelesen? Oh, ich wünschte, dass ich es finden könnte. Es muss hier auf der rechten Seite stehen, in dieser Bibel hier. Und sicher, jetzt werde ich es, aber heute Abend werde ich es mit Sicherheit finden. Es muss in Jeremia so um das 7. Kapitel irgendwo in dieser Gegend muss es sein, wo es heißt, unter meinem Volke gibt es Gottlose, sie liegen auf der Lauer. Ja, das muss irgendwo sein. Vielleicht findet ihr es, während wir noch beten. Denn manchmal denken wir ja dann nur noch an die Ungläubigen und wissen nicht, dass Gott zu seinem Volke spricht. Gott ist nicht an denen interessiert, die seinem Wort kein Gehör schenken, sondern an denen, die ihm gehorsam sein möchten. Kapitel 5, 26, herzlichen Dank. Jeremia, Kapitel 5, 26. Denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Sie stellen Fallen auf und treiben Menschenfang. Wir können in diese Dinge gar nicht eingehen. Wenn die Gottlosen irgendwo auf der Lauer liegen, dann packen sie dich und mich ja nicht. Aber wenn es heißt, unter meinem Volke sind sie, hier steht es geschrieben, denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Und ihr wisst ja ganz genau, wir als Jungs, ich komme ja vom Lande, das wisst ihr alle, und wir haben Füchse und solche Dinge gefangen und haben die Fallen aufgestellt. Und dann lagen wir auf der Lauer und haben schön aufgepasst, wann ein Fuchs den anderen fängt und wann die Falle dann zugeht. Hier spricht Gottes Wort, denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Oh ja, sie ziehen den Kopf sehr schön ein. Sie ducken sich, sie fallen, sie sind Duckmäuse. Das sieht man erst dann, wenn sie meinen, etwas gepackt zu haben. Oh, dann ducken sie sich nicht mehr. Dann sind sie größer als alle anderen. Dann sieht man sie plötzlich, dann hört man sie. Und was ist es? Es sind Gottlose. Ein wahres Gotteskind wird nicht auf der Lauer liegen und keinem anderen eine Falle stellen oder meinen, oh, wenn ich ihn nur packe. Ein Gotteskind wird froh sein, dass Gott uns alle begnadigt hat, denn wir alle leben von der Gnade und dürfen sagen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Aber es muss sich ja alles erfüllen. Oh, wir müssen erkennen, wie wichtig die Propheten sind, auch für das Neue Testament und für die Gemeinde. Denn unter meinem Volke gibt es Gottlose, die auf der Lauer liegen, wie Vogelfänger sich ducken. Sie stellen Fallen auf und treiben Menschenraub. Habt ihr das schon manchmal gemerkt, dass man euch vielleicht in ein Gespräch verwickeln will und irgendwo ist ganz versteckt eine Falle aufgestellt? Manchmal haben sie sogar ein ganz kleines Taschendings, Mikrofon und den Rekorder. Ehe man sich versieht, haben sie auf, auch das habe ich schon erlebt. Und da ist es mir, im letzten Moment habe ich es tatsächlich bemerkt. Und was soll ich euch sagen? Da habe ich den Mut gehabt und habe das mal zugeschnappt und habe die Kassette mit einem Griff in meiner Hand gehabt. Es gibt Gottlose unter dem Volke Gottes. Sie liegen auf der Lauer. Oh, sie stellen Fallen auf. Und dann natürlich, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir, nein, macht euch keine Sorgen. Gott hat die Seinen und niemand anders. Und wir möchten als sein Volk ihm weiter von Herzen vertrauen, im Glauben vorwärts gehen. Diese Worte lesen wir nur, um selbst prüfen zu können, wo wir stehen. Sind wir aufgewühlt? Haben wir den Schlamm und den Schmutz mit allem Drum und Dran ans Ufer gespült? Sind wir Menschen, die Fallen stellen und darauf warten, dass jemand hineinfällt? Oder sind wir Kinder Gottes, die vom Geiste Gottes geleitet werden, die das segnen, die ihren Weg mit Gott gehen und für ihre Brüder und Schwestern beten? Das sind so Sachen, die wir als Selbstprüfung hinnehmen dürfen und auch hinnehmen müssen und sagen, Herr, wo stehe ich? Und möge er uns Gnade schenken, dass wir mit ihm zusammenstehen. Und der Herr sagt, wenn ich will, dass er stehen bleibt, das ist die Sache. Er selber hilft uns und wird mit uns sein. Er spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen. Nicht nur spricht, sondern gebietet. Er gebietet. Und sein Wort ist ein gebietender Befehl. Ihr wisst ja, wenn jemand gebietet, das ist schon ein Befehl. Nicht nur eine Bitte, das ist ein Befehl. Und Gott hat einen Befehl durch sein Wort gegeben. Und diesem Befehl muss sich jeder fügen. Es ist der höchste Befehl, der ergangen ist. Und Gott wird alles herrlich hinausführen. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen.